Liebe Zuhörer, lieber Bastian, da sind wir wieder mit einer neuen Folge bei uns im Podcast. Heute haben wir mal wieder ein kleines Schmankerl für euch. Bastian hat es in der letzten Folge auch schon angekündigt, dass wir da jemanden haben, auf den ich mich vor allem ganz persönlich freue. Warum? Darüber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Zu Gast ist bei uns heute Lars Hierath. Lars ist Schulleiter an der deutschen Schule in New York. Lars, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Moin, moin. Mir geht's gut. Sonntagmorgen und die Ferien haben begonnen, also es ist schön.
Herrlich. Bastian, willst du auch noch was sagen?
Ja, ich bin ganz sprachlos. Ich habe mir für heute vorgenommen, unser beider Redeanteil, ich schließe dich da einfach mal ungefragterweise mit ein, lieber Alex, wirklich zurückzudrehen. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir hier unseren zweiten Gast im Podcast haben. Hallo Lars, grüße dich auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns beide unheimlich auf deine Story, deine Geschichte und wir haben uns auch so einen kleinen Plan gemacht, wie wir da heute möglichst viel für euch als Zuhörer und Zuhörerin mit rausnehmen.
Was ja für uns auch total ungewöhnlich ist, dass wir einen Plan haben.
Korrekt, ja, danke, dass du es nochmal betonst, Alex. Aber so, genug von dir, lieber Alex. Lars, der Alex hat ja schon ein bisschen was zu dir erzählt, aber was müssen denn die Zuhörer, unsere Zuhörerinnen unbedingt von dir wissen? Was sind da vielleicht auch so, vielleicht ein, zwei Dinge, die du nicht so im ersten Smalltalk den Leuten mitgibst? Was wäre dir wichtig zu teilen mit den Leuten? Stell dich mal kurz vor, bitte.
Das sind ja viele Fragen jetzt auf einmal. Also, wie gesagt, Lars Hierath, ich bin Schulleiter der Deutschen Schule in New York, hier in White Plains. Das ist nicht wirklich Manhattan, so wie man sich das vorstellt, sondern White Plains liegt ungefähr 25, 30 Meilen nördlich von New York, aber es ist noch irgendwie so der Einzugsbereich und viele unserer Eltern, viele unserer Schüler kommen, also auch aus Manhattan, dementsprechend ist der Titel durchaus gerechtfertigt. Ich bin seit 2,5 Jahren jetzt hier. Die Deutsche Internationale Schule hier in White Plains ist eine anerkannte deutsche Auslandsschule. Das heißt, es ist eine von der Bundesrepublik geförderte Schule, die mit einem lokalen Schulträger gemeinsam hier ein schulisches Angebot macht. Wir feiern dieses Jahr unser 40-jähriges Jubiläum oder hätten es eigentlich schon längst feiern sollen im September. Das hatten wir auch alles ganz groß geplant. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das wegen der Corona-Geschichte relativ ins Wasser gefallen. Wir haben das dann virtuell gemacht. Aber es war nicht das Gleiche, was wir uns eigentlich vorgestellt hatten. Vielleicht ganz kurz zur Schule. Die Schule ist also, wie gesagt, 40 Jahre alt. Wir haben 400 und ein paar Schüler, 420 Schüler, bieten hier Bildung an vom Kindergarten, also vom deutschen Kindergarten hier, Pre-K, drei Jahre alte Kinder, bis zum Abitur. Die Schule wurde ursprünglich gegründet vor 40 Jahren, um ein Angebot zu machen für die ganzen deutschen Familien, die hier sind, für die Angehörigen der deutschen Firmen. Mittlerweile ist es erweitert mit der Namensänderung von Deutsche Schule zu Deutscher Internationale Schule. Haben wir also ein ganz großes Angebot auch an viele lokale Familien. Es gibt unglaublich viele Familien in New York, die einen deutschen Bezug haben, wo ein Ehepartner aus Deutschland kommt, wo ein Großvater, Großeltern aus Deutschland eingewandert sind. Und wir bieten mittlerweile das Abitur an für die Kinder, aber halt auch das New York State High School Diploma. Dementsprechend kann man sich auf beide Welten, so argumentieren wir immer, gut vorbereiten.
Selber also bin ich hier. Bei euch macht man sozusagen beides als am Ende, also ein Highschool-Abschluss und ein Abitur, ein deutsches Abitur?
Genau. Okay. Genau. Wir bereiten auch auf diese ganzen Zulassungsprüfungen für die Universitäten hierfür vor, die es ja vor einem Jahr noch verbindlich gab, die SAT und ACT-Tests, die Schüler alle machen müssen. Das ist auch unter Corona alles ein bisschen anders geworden. Jetzt sind wir mal gespannt, wie sich die Universitäten entscheiden in den nächsten Jahren. Aber das ist das Ziel, dass wir letztendlich hier die Schüler vorbereiten auf eine Hochschule, eine Uni irgendwo in der Welt. Und das sehen wir auch. Also wir haben das liegt daran, dass viele unserer Familien haben einen sehr, sehr kosmopolitischen Werdegang. Also wir haben halt viele Familien, die waren vorher nicht nur in Deutschland, sondern die waren, ich weiß nicht, in Moskau, in Australien, in Buenos Aires, you name it. Also wir haben, glaube ich, 25, 30 Nationalitäten hier in der Schule. Und dementsprechend sortieren sich die Kinder anschließend auch weiter in der ganzen Welt ein. Also die überlegen nicht, studiere ich in New York oder in München, sondern die überlegen, studiere ich in den USA, in Deutschland oder aber auch in England oder aber auch irgendwo anders in der Welt. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Umfeld.
Das ist ein super gutes Stichwort, kosmopolitischer Hintergrund. Du bist ja auch nicht ganz wenig rumgekommen in deinem bisherigen Leben. Ohne jetzt auf jede Station einzugehen, erzähl uns doch mal, wo hat's dir denn vor New York bisher in deinem Leben am besten gefallen?
Das kann ich gar nicht sagen, wo es mir am besten gefallen hat. Das Wechseln hat mir Spaß gemacht. Also ich bin, wie man vielleicht auch noch hören kann, ich bin leidenschaftlicher Bremerhavener und da fühle ich mich auch zu Hause. Das ist irgendwie Heimat. Aber so alle paar Jahre treibt es mich dann rum. Wir waren als Familie, von 2006 bis 2010 waren wir in Namibia. Das war meine erste Auslandsstation als Lehrer. Davor habe ich aber in Nordirland studiert. Ich war als Austauschschüler in Amerika. Wir haben viele solche Sachen schon hinter uns gemacht. Und ich bin froh, dass ich eine Familie habe, die sowas mitmacht. Das hat ja auch nicht jeder, als ich jetzt mit der Idee kam, New York. Meine Kinder waren beide damals ganz begeistert. Meine Frau hat so ein bisschen skeptisch die Augen gerollt. Da waren wir nur gerade jetzt wieder da. Aber das ist so ein bisschen der Charakter dieser Geschichte. Also bei uns ist es sowieso, ich bin auf einem Visum hier, was meinen Aufenthalt hier in den USA befristet auf maximal 6 Jahre. Und es gibt viele, die das als belastend empfinden. Für mich ist das zum Beispiel okay. Ich kann mir auch, also das Konzept, da wieder zurückzukommen und dann wieder in Deutschland arbeiten zu können, das ist für mich vollkommen okay, da freue ich mich auch drauf.
Wie kann man sich das...
Herr bitte, Alex.
Ich wollte nur fragen, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt hast du gerade erzählt, du warst in Namibia, jetzt bist du in New York Schulleiter. Ich kenne das deswegen, was ich am Anfang geteasert hatte, warum ich mich da ganz besonders drauf freue. Ich war ja selber mal an einer deutschen Begegnungsschule in Ungarn damals, also in Budapest, für 5 Jahre. Also ich habe selber so einen Werdegang von Leuten, wahrscheinlich wie du sie an der Schule hast, von Schülern, die du an der Schule hast. Und wie kann man sich das vorstellen für jemanden, der das nicht kennt, der klassisch in Deutschland zur Schule gegangen ist? Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, dass es solche deutschen Schulen im Ausland tatsächlich gibt. Wie kommt sowas zustande und wie kommt man da überhaupt dran? Ne? Also was macht man, was muss man dafür machen?
Also die Bundesrepublik leistet sich ein Netz von nicht 140 oder 141 deutschen Auslandsschulen. Die sind alle anerkannt. Das heißt, die haben dann einen Antrag gestellt, haben ihre Curricula eingereicht, haben das Konzept vorgestellt und sind in einem engen Kooperationsvertrag mit Deutschland. Und diese Schulen werden unter anderem unterstützt dadurch, dass Lehrer entsandt werden. Das heißt, bin ich Bremerhavener Beamter, dort an einer Schule gewesen. Und dann bewirbt man sich auf den Auslandsdienst. Dann stellt mich meine Heimatbehörde frei. Und das Auswärtige Amt entsendet mich dann an den jeweiligen Standort. Und nach den Jahren, jetzt bei mir, also nach den maximal 6 Jahren, gehe ich dann wieder zurück und bekomme dann dort letztendlich wieder ein Angebot, dass ich zu Hause weitermachen kann. Und das ist also dadurch, dass diese hoheitliche Aufgabe aus der Bundesrepublik erfüllt wird durch die Beamten, die vor Ort sind, haben wir den Anspruch, dass dieses Ausbildungsniveau und das Abschlussniveau vergleichbar ist. Das heißt, man hat den großen Reiz, wenn ich eine kosmopolitische Familie bin und ich reise viel durch die Welt und ich kann meine Kinder in den deutschen Auslandsschulen unterrichten lassen, dass die relativ nahtlos von der deutschen Schule in Budapest an die deutsche Schule in New York wechseln können. Und dann von hier aus könnten sie nach Sydney wechseln und das würde relativ reibungslos funktionieren. Ich meine, es bleibt immer ein Schulwechsel, aber die Curricula sind angeglichen, die Abschlüsse sind angeglichen, dementsprechend ist das ein System, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert und was auch für viele andere Nationalitäten, also zum Beispiel, wir haben ganz viele Schweizer Schüler und ganz viele österreichische Schüler, die letztendlich dieses System auch da nutzen.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal interessant zu sagen. Gut, jetzt ist das für mich schon einige Jahre her. Nichtsdestotrotz bin ich damals da an der deutschen Schule damit groß geworden, mit dem Wissen, dass ich mein Abitur nach baden-württembergischem System machen kann. Ich weiß nicht, ob das für alle deutschen Auslandsschulen gilt, aber zumindest bei uns war das damals so. Man konnte das Abi machen, das war kein Problem. Also insofern für alle, die uns zuhören, die vielleicht Kinder haben, die über so einen Schritt irgendwie nachdenken, es gibt tatsächlich diese deutschen Auslandsschulen und man kann da ganz normal Abitur machen, was ganz normal in Deutschland startet. Auch anerkannt ist und so weiter. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die viele Leute so gar nicht auf dem Schirm haben. Ne?
Absolut. Bei uns ist das Bundesland Thüringen maßgebend sozusagen für den Lehrplanhintergrund, aber das ist Baden-Württemberg und Thüringen sind die beiden maßgebenden Lehrpläne, die dafür angewandt werden. Und in der Tat, also unsere Schüler werden letztendlich in Deutschland als sogenannte Bildungsinländer geführt. Das ist ein typisch deutscher Behördenbegriff. Aber wenn man sich also mit unserem Zeugnis oder mit unserem Abitur in Deutschland vorstellt, an den Unis oder auch an einfach einer anderen Schule, da wird man wie ein deutscher Absolvent berücksichtigt. Und die deutschen Auslandsschulen haben also einen sehr, sehr guten Ruf, weil wir neben den klaren Inhalten letztendlich natürlich auch immer sehr viel Internationalität bieten können. Hier lernst du natürlich sehr viel über Amerika. Hier bekommst du natürlich eine sprachliche Ausbildung, vor allen Dingen im Englischen, die du halt vielleicht an der deutschen Schule so nicht ohne weiteres bekommst.
Würdest du dann sagen, dass ihr auch anders unterrichtet oder sind es vor allem so die Rahmenbedingungen, die halt einfach anders sind? Also dass ihr mehr oder weniger auf den gleichen Lehrbüchern mit einem gleichen inhaltlichen Stoff unterrichtet, nur in einem anderen Environment, sowohl von den Personen als auch von dem Land? Oder habt ihr auch quasi etwas andere Unterrichtungsmethoden, andere inhaltliche Schwerpunkte? Wie genau sind die Unterschiede?
Also zum einen glaube ich schon, dass wir als Privatschule, die wir hier ja sind, sehr, sehr gute Möglichkeiten haben im Vergleich zu vielen deutschen staatlichen Schulen. Das ist aber natürlich, also da ein Vergleich hinkt da immer, weil es natürlich in Deutschland so viele unterschiedliche Schulen gibt, die auch sehr unterschiedlich ausgestattet sind. Aber die deutschen Außerschulen haben meistens eine relativ gute Ausstattung. Und in der Methodik, also es ist, wie gesagt, es ist schon bestimmt durch die deutsche Vorstellung von einer höheren akademischen Bildung. Aber natürlich haben wir ganz, ganz viele lokale Einflüsse. So wird natürlich bei uns der Englischunterricht wird von Amerikanern gehalten, die sich dann letztendlich die deutschen Sachen aneignen müssen. Und wir haben natürlich die Möglichkeiten, hier Menschen einzuladen, um Vorträge zu halten, um auch Experimente zu machen im naturwissenschaftlichen Unterricht. Durch die Nähe zur Wirtschaft hier in New York, durch die großen Firmen, die uns unterstützen, das ist ein Angebot, was auf jeden Fall sehr, sehr reizvoll ist.
Wie beurteilst du das, wenn du sagst jetzt gerade eben deutsche Privatschule, ihr habt andere Möglichkeiten? Lass uns mal zu dem weltweit herrschenden Thema ein bisschen rüberkommen, zum Thema Corona. Wie würdest du das beurteilen für eure Schule? Habt ihr die Möglichkeit zu unterrichten? Wenn ja, wie macht ihr das gerade aktuell? Vielleicht auch für die Zuhörer nochmal zum Hintergrund. Einen Lockdown gab es schon, die Schulen sind, glaube ich, gerade eben wieder offen, aber man diskutiert gerade über den nächsten Lockdown. Wie beurteilst du das? Wie siehst du das und wie sieht das gerade vor allem für euch als deutsche Privatschule aus?
Also seit dem 13. März sind auf jeden Fall alle Schulleitungen von deutschen Privatschulen kräftig gealtert. Das, glaube ich, kann man so pauschal sagen. Und das war jetzt wirklich keine einfache Zeit. Und du hast vollkommen recht, also für uns galt natürlich wie für alle anderen New Yorker Schulen auch der Lockdown, der im März irgendwann verkündet wurde, der bis zum Sommer galt. Da waren wir zu, die Schulen waren geschlossen und wir haben alles versucht, zum Beispiel für einzelne Prüfungen aufzumachen. Und das wurde uns untersagt, weil letztendlich der Governor für den Staat New York [S2] Wow. [S1] Die Schulen geschlossen hat. Punkt. Und da gab es [S2] Mhm. [S1] Also auch keine Ausnahmen. Wir sind aber dann seit 1. September sind wir auf, haben als eine der ersten Schulen hier in der Gegend wieder aufmachen können und haben auch bis auf so ein paar Tage, wir hatten zwischendurch ein paar Tage, wo die Situation bei uns ein bisschen unübersichtlich war. Und da haben wir dann gesagt, also bevor wir es, also wenn wir es nicht hundertprozentig unter Kontrolle haben, dann machen wir die Schule zu. Und das haben wir auch gemacht. Wir hatten dann einige Tage, wo es ganz zu war. Aber im Großen und Ganzen haben wir bis letzte Woche In-Person-Unterricht machen können für alle. Die letzte Woche hatten wir dann verbindlich für alle das Remote-Learning gemacht, damit wir keinen in Gefahr bringen, dass man Weihnachten in der Quarantäne verbringen muss. Darum haben wir uns darauf geeinigt, dass wir letzte Woche schon mal Remote machen. Und das Gleiche machen wir mit der ersten Woche nach den Weihnachtsferien. Also wir haben Weihnachtsferien bis einschließlich 4. Januar, glaube ich, ist das. Ja, und dann machen wir die erste Woche da im Januar, machen wir dann wieder Remote, dass auch die vielleicht gereist sind, ihre Quarantäneverpflichtungen und sowas also machen können, bevor wir dann am 11. Januar wieder hier in Person aufmachen. So ist der Plan. Ob es dann dazu kommt, Alexander, du hast vollkommen recht, das weiß ich vermutlich mal erst am 9. oder 10. Januar, weil sich einiges hier entwickelt und Cuomo hat ja schon angekündigt, dass er da mit dem Gedanken auf jeden Fall spielt. Das müssen wir einfach schlicht und ergreifend absehen. Also wir nehmen das ja jetzt heute auf und der Podcast wird ja erst in ein paar Tagen gesendet. Also es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo das hier gesendet wird, das, was ich jetzt sage, schon wieder überholt ist. Das liegt in der Natur der Sache.
Ja. Also ich fand es total interessant, was du anfangs gesagt hattest, dass alle irgendwie ein Stück weit gealtert sind. Also ich glaube, es gab ja vor allem negative Überraschungen und Themen, die einen so ein bisschen vor Herausforderungen gestellt haben. Eine Sache, die ich total nett fand, du hast erzählt, oder das war jetzt im Vorgespräch, dass du nicht die Möglichkeit hattest, deine Graduierten oder deine Abschlussklasse aus dem letzten Jahr sozusagen persönlich zu verabschieden und bei einer gemeinsamen Feier da Liebewohl zu wünschen, sondern du hast es ja tatsächlich, wenn ich richtig informiert bin, geschafft, jeden einzelnen deiner Schüler, deiner Abschlussklassen persönlich das Diploma nach Hause zu bringen. Stimmt das oder bin ich da falsch informiert?
Ja, also nicht ganz. Also wir haben zwei Dinge gemacht. Also zum einen, normalerweise ist hier die Graduation, die Abiturfeier ist hier wirklich toll. Also wir haben unglaublich engagierte Eltern, wir haben tolle Locations, wo wir das machen. Wir machen wunderbaren Abiball und so weiter und so fort. Und in der Tat, das hat dieses Jahr alles nicht stattgefunden. Und das war blöd. Wir haben dann zwei Dinge gemacht, weil die Schüler natürlich enttäuscht waren. Ich bin mit meinem Stellvertreter los und wir sind also zu allen unseren Abiturienten gefahren. In der vorletzten Woche ihrer Zeit hier und haben denen so ein dickes Schild in den Garten gestellt, wo wir dann letztendlich also sozusagen Disney Senior 2020, wo wir ihnen sozusagen Dankeschön gesagt haben und dort haben wir auch die Awards verteilt. Normalerweise ist ja das Verteilen von individuellen Auszeichnungen ist ja eine ganz große Sache hier an den amerikanischen Schulen. Und da wir das halt nicht in der Aula unserer Schule machen konnten vor dem Publikum, haben wir das dann individuell vor den einzelnen Häusern gemacht. Das war sehr schön. Also so haben wir auch mal die Schüler alle besucht. Das war klasse. Und dann haben wir die Abi-Feier haben wir virtuell gemacht mit den Redebeiträgen und mit den Einspielungen. Wir haben dann Videos produziert für die, von dem Chor und von diesem Marimba-Ensemble, was wir haben und solche Sachen. Und haben dann aber anschließend so ein Drive-Thru gemacht. Unsere Schule hat einen schönen Eingangsbereich und davor so einen kreisrunden Platz, wo man rumfahren kann. Dann haben wir letztendlich die Eltern sind alle gekommen, haben ihre Autos aufgestellt in der großen Reihe und dann ist ein Schüler nach dem anderen ist bei uns bei den Eingang vorgefahren. Wir haben uns alle mit großen Plexiglasscheiben abgetrennt und haben dann das Abitur auf den Tisch gelegt, sind dann weggegangen, dann ist der Abiturient irgendwann sein Abitur abgeholt. Die Autos haben alle gehupt, wir haben großen Buhai gemacht, wir hatten Glück, es war ein unglaublich schöner Sommertag, so dass das so ein bisschen so ein Kompromiss war und dann haben wir die Autos alle im Kreis aufgestellt und die haben sich gegenseitig zugejubelt aus sicherer Distanz. Das war der Versuch. Es war auf jeden Fall ein ganz besonderes Abitur. Ich glaube, die Kinder werden es nicht vergessen und trotzdem war es nicht das gleiche wie normalerweise. Und das, mal gucken, was dieses Jahr passiert. Ich bin mittlerweile nicht mehr so richtig davon überzeugt, dass wir es dieses Jahr anders machen, aber ich hoffe es sehr.
Ja, es ist auf jeden Fall schön, sowas zu hören. Ja, du sagst es ja, es ist nicht das Gleiche wie in den letzten Jahren gewesen und vielleicht auch nicht ganz so schön. Aber trotzdem muss man sagen, wenn man dich da so reden hört, was ihr euch habt einfallen lassen, um das überhaupt in irgendeiner Weise möglich zu machen, muss man schon echt sagen, Respekt und cool, dass das irgendwie funktioniert hat. Und ja, irgendwie auch was total Besonderes. Wer kann schon sagen, dass er seine Feier und seine Auszeichnung auf diesem Wege irgendwie erhalten hat? Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man in der Zukunft auch mal vielleicht Familie und Kindern erzählen kann oder so. Auf jeden Fall eine ganz großartige Sache, wie ihr das hinbekommen habt. Und ja, toll. Freut mich wirklich zu hören, dass Corona auch solche Geschichten schreiben kann.
Und das tut's. Das tut's ja nicht nur bei uns, das tut's ja in ganz, ganz vielen Schulen, die sich wirklich alle Mühe machen. Und wenn du dann also was unsere Schule wirklich auszeichnet, ist, dass wir auch eine Elternschaft haben, die da mitziehen. Also die haben halt gesehen, wir brauchen jetzt die Unterstützung von allen und da gab es keinen Murren, sondern die haben sich alle überlegt, was können wir noch tun, damit unsere Kinder das jetzt so gut wie möglich irgendwie hinkriegen. Und das war toll. Also das hat uns auch dann, weil es ist ja letztendlich, also wir machen ja Schule auch aus Leidenschaft. Also ich bin ja Schulleiter und sitze nicht in der Behörde oder sowas, weil als Schüler, da hast du halt auch neben dem ganzen Hackmeck hast du halt auch echt positive Erlebnisse, ganz, ganz viele normalerweise. Und das, also die Abiturfeier ist wie eins von diesen Dingern, dafür lebe ich halt auch, das macht Spaß. Mhm. Wenn das dann ausfällt und du deine Abiturrede als Schulleiter vor so einem Bildschirm halten musst, das ist einfach, das ist immer noch frustrierend.
Ja, klar. Wie siehst du das? Du hattest gerade eben erzählt, dass ihr auch so ein bisschen Rücksicht darauf nehmt, auf Leute, die zurückkommen müssen, dann in Quarantäne müssen und so weiter, dass man ein bisschen weiter gefasst, dass Problem ist ja noch viel größer eigentlich, dass gerade eben sehr wenige Expats überhaupt nach Amerika oder auch vor allem in eine Stadt wie New York kommen, wo ja auch sehr viel Industrie und Business vor allem ist. Erfahrungen habe ich ja selber gemacht, dass das sehr schwierig gerade eben ist, rüberzukommen. Jetzt gibt es diese Proklamation, die zwar noch bis 31.12. gültig ist, man ist sich aber nicht so sicher, ob die ja vielleicht doch nochmal verlängert wird und so weiter. Das heißt, es könnte sein, dass das Problem doch noch länger besteht. Ist das ein Thema für euch an der Schule, die vor allem aus Schülern von Expats irgendwie besteht? Merkt man das oder merkt man das jetzt schon? Oder glaubst du, dass das ein Problem in der Zukunft werden könnte?
Ja, na klar. Also das größte Problem ist natürlich vor allen Dingen die Unberechenbarkeit. Mhm. Also wir haben sowieso jedes Jahr die Herausforderung, dass wir nicht ganz genau wissen, wie viele Schüler wir nächstes Jahr haben werden, weil wir nicht ganz genau wissen, wie viele Familien entscheiden sich oder werden von ihren Firmen woanders hingesetzt. Und dieses Geschäft ist mittlerweile relativ kurzfristig geworden. Das heißt, also auch wenn du hier an den großen deutschen Firmen arbeitest, kann es sein, dass du im Mai erfährst, dass du mit deiner Familie dann im 1.8. in Shanghai anfangen musst. Das ist also unglaublich. Und wir haben als internationale Schule, wir haben so ein Turnover, also so eine Wechsel von Schülern ungefähr zwischen 25% und 30% jedes Jahr. Wow. Das ist schon eine Herausforderung. Bei einigen geht's, manchmal geht's ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, aber das ist was alle deutschen Auslandsschulen auch so erleben, weil wir halt viele, viele Menschen haben, die bei den Firmen arbeiten, wo sie einfach immer nur 2-3 Jahre an dem Standort sind. Hm. So, und diese Aussagen sind sowieso immer schwer zu machen. Die sind aber für das nächste Jahr einfach noch so ein bisschen schwerer. Also wenn ich jetzt meine Eltern frage, die da an entscheidenden Positionen sind, die zucken auch alle mit den Schultern und sagen, wir gucken einfach mal, was passiert in den nächsten Monaten. Mhm.
Gibt es denn bei euch, sag ich mal, nur diese klassischen Expat-Schüler oder habt ihr auch so quasi richtige Einheimische, die dann auch die komplette Schullaufbahn von fast, bei euch geht es ja schon mit 3 Jahren los, mitnehmen?
Absolut, absolut.
Also
das ist ja das, was sich entscheidend verändert hat seit 2014, wo wir so dann zur German International School wurden und wo wir das deutsche Abitur zum deutschen internationalen Abitur gemacht haben und wo wir dann also vor allen Dingen im Bereich des College Advisings und der Unterrichtung der Anbietung von Vorbereitungskursen für das College da uns sehr engagiert haben. Seitdem haben wir den Anteil der Lokalen auf mittlerweile fast 30% erhöhen können. Und das ist schön, weil das gibt dem Ganzen natürlich noch ein bisschen mit Kontinuität. Also wir reden immer über 3 verschiedene Gruppen von Familien, die wir haben. Wir haben einmal die klassischen Expat-Familien, die wirklich auf einem befristeten Vertrag 3, 4, 5 Jahre hier in den USA sind, wo die Kinder hier ausgebildet werden, damit sie dann anschließend nahtlos wieder in Deutschland in die Schule gehen können. Mhm. Dann haben wir Familien, die lokal sind, aber wo ein Ehepartner deutsch ist, der andere ist amerikanisch. Die wollen ihren Kindern letztendlich die Option bieten, anschließend irgendwann selber zu entscheiden, wo die Reise hingehen soll. Und die sollen halt auch in beiden Sprachen ausgebildet werden. Da gibt es ganz, ganz viele. Also gerade in Manhattan gibt es eine unglaublich starke deutsche Community. Und dann haben wir aber auch ganz viele amerikanische Familien, die vielleicht einen Bezug zu Deutschland haben, aber die vor allen Dingen das Angebot schätzen, dass wir also zweisprachig ausbilden, dass wir Abschlüsse anbieten, die für die ganze Welt da sind. Zunehmend wird einfach auch zum Beispiel die Tatsache, dass du mit unserem Abitur in Deutschland studieren kannst und dass das wesentlich günstiger ist als das Studieren in Amerika, wird einfach zum Punkt. Weil in Deutschland kannst du an eine wirklich gute Uni gehen und musst dafür nichts bezahlen. Du musst also ich meine, marginal auf jeden Fall, außer die Lebenshaltungskosten vielleicht. Und wenn ich mir anschaue, dass hier die meisten Unis irgendwas zwischen 40, 50, 60.000 Dollar im Jahr kosten, dann ist das für Familien durchaus ein Argument.
Also auch nach oben gibt es da ja kaum eine Grenze. Also ich habe mir das mal, das ist jetzt schon mehrere Jahre her, aus Spaß mal angeschaut, wie teuer es ist, ein Jahr in Harvard oder in Stanford zu studieren. Und da geht es auch schnell mal in Richtung 6-stellig. Also wenn man für sein quasi Masterstudium 250.000 bezahlt, dann ist das tatsächlich ein großer Punkt, weil ich bezweifle, ob die Ausbildung jetzt beispielsweise irgendwie an den guten deutschen Universitäten wie Mannheim oder München oder welches noch alles gibt, jetzt so viel schlechter ist als in Amerika. Aber sei mal dahingestellt. Ich bin ja mit Alex immer viel im Austausch und der ist ja noch so ein bisschen in dieser Verliebtheitsphase mit New York. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen was von deinen Eindrücken oder deinen Blick auf New York gewinnen. Du wohnst jetzt ja wahrscheinlich, wenn du auch kurz vor New York arbeitest, nicht direkt in New York, oder?
Genau. Ich wohne letztendlich gleich neben der Schule in einem ganz einfachen Einfamilienhaus. Ich bin in 3 Minuten hier, darum sitze ich jetzt auch im Büro, weil es für mich einfacher ist, das hier im Büro zu machen, als aus dem Wohnzimmer. Das ist gleich neben der Schule, ja genau.
Wie oft bist du so noch in Anführungsstrichen im Schnitt in New York, wenn ich jetzt mal wirklich so Downtown New York oder die
Also ist natürlich viel weniger geworden. Also das ist einfach so, die normale Entwicklung wäre halt gewesen, ich komme hier im ersten Jahr an, das erste Jahr ist für so einen Schulleiter neu, es ist einfach irre viel, weil man alles lernen muss, man macht alles zum ersten Mal, das ist aufwendig, das war mir klar. Und dann fing das zweite Jahr wunderschön an und ich bereitete mich so langsam aus. Ich bin ich bin leidenschaftlicher Musiker, ich bin leidenschaftlicher Basketballer, all solche Sachen. Ich meine, da bin ich in New York einfach im Paradies. Das ist großartig. Und das haben wir angefangen, uns wirklich zu erobern in dem ersten halben Jahr des zweiten Schuljahres, bis es halt im März dann aufhörte. Mittlerweile, also wir waren jetzt ein paar Mal noch in der City, aber so ganz wohl fühle ich mich halt auch ehrlich gesagt nicht. Also es gibt jetzt Momente, wo ich hin muss, weil ich irgendwie Sachen einfach doch vor Ort klären muss. Und wir sind natürlich, wir haben so ein paar Sachen haben wir gemacht, die vielleicht jetzt gerade, wo wir jetzt gerade die Chance haben, das zu tun, als die Museen wieder aufgemacht haben zum Beispiel. Mhm. Da kann man jetzt natürlich Touren machen, die du sonst nicht wirklich machen kannst, weil es einfach alles leer ist. Ja. Also wir waren halt im MoMA und wir waren im Museum Natural History und wir waren im City of New York Museum und sowas. Und da kann man jetzt wirklich, man sitzt vor diesen riesen Kunstwerken, die sonst normal belagert sind, und du stehst davor alleine und kannst in aller Ruhe das machen. Mhm. An meinem Geburtstag waren wir auf der Empore des Empire State Buildings. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal miterlebt habt. Normalerweise stehst du da Ellbogen an Ellbogen, und wenn du deinen Platz an der Brüstung abgegeben hast, dann ist er weg. Ja. Und dann kommst du nicht mehr ran. Jetzt waren wir auf der ganzen Empore, vielleicht waren es 15 Leute, wenn es viel waren. Hm. So, das heißt, wir konnten also wirklich diese 6 Feet Abstand konnten wir halten. Wir hatten eine kleine Flasche Sekt hochgeschmuggelt, und dann haben wir zu meinem Geburtstag zum Sundowner haben wir angestoßen. Das war toll. Das war also, wir konnten 2 Stunden da oben bleiben und keiner hat es genervt.
Ich kann auf das bestätigen. Fall. Ich habe vor einiger Zeit, als es noch schön warm war, und The Edge, mittlerweile die größte Aussichtsplattform in der westlichen Hemisphäre, glaube ich, nennen sie glaube ich. Und das ist eigentlich so die neueste Attraktion, glaube ich, in der Stadt. Die war eigentlich kurz geöffnet vor Corona. Und dann mussten sie, glaube ich, eine Woche, nachdem sie sie offiziell eröffnet hatten, mussten sie direkt wieder zumachen. Und die haben sie vor einiger Zeit jetzt wieder aufgemacht. Und dann gab es dann Corona-Rabatte ohne Ende und auch mit diversen Sicherheitsvorkehrungen, dass man da den Leuten nicht zu nahe kommt und so weiter, habe ich mich dann direkt auf ein Ticket beworben und bin dann da oben gewesen. Und ich kann nur bestätigen, was du sagst, ich war jetzt nicht auf dem Empire State Building, sondern da. Aber da waren zwar Leute, aber und du hast angestanden, ne? Du hast halt immer diesen 6 Feet Abstand einhalten müssen und so weiter. Das heißt, es war eher so ein bisschen Abfertigung, aber es war gemächlich, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass du da tausende Menschen gesehen hast und wenn du weggegangen bist, war dein Platz weg, sondern du konntest halt mal dahin gehen, Foto machen, darüber gehen, noch ein Foto machen und so. Absolut. Das ist tatsächlich, wenn man gerade hier ist, ne, eine relativ angenehme Situation, ne?
Ja. Ja, das ist sicher, also wenn man Vorteile sehen möchte oder Sachen, die jetzt ganz gut funktionieren, das sind vielleicht einige wenige. Hm. Aber der große Reiz, wir waren letztes Jahr beim Billy Joel Konzert im Madison Square Garden. Das war für mich so ein Jugendtraum, weil ich meine, er macht das ja schon seit Jahren. Das war großartig, aber sowas hast du halt alles nicht. Nee.
Ja. Ich wollte dich gerade fragen, ob du sowas hast wie einen Lieblingsort oder einen Lieblingsplatz, weil bei mir ist da gerade die Erinnerung hochgekommen, als wir selbst auf dem Empire State Building standen, was ja nicht das höchste Gebäude ist, aber wie ich finde, das Gebäude, von dem man eigentlich New York am besten sehen kann, das war so mein persönliches Highlight damals in New York. Gibt es denn sowas auch für dich oder war das vielleicht jetzt gerade der Madison Square Garden?
Bei dem Lieblingsplatz tue ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer. Das kann ich gar nicht so sagen. Also ich habe so ein paar Sachen, wo ich öfter mal hingehe. Ich genieße es immer noch, auch jetzt einfach in die Stadt zu gehen und mich irgendwie in die Ecke zu setzen und zuzugucken. Also das macht mir immer noch, viel Spaß. Die Bucketlist von Dingen, die ich tun wollte, ist immer noch sehr, sehr lang. Und ich hoffe, dass ich da noch ein paar Sachen abarbeiten kann, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich fahre mit meiner Frau abends rein, also wenn das Wetter schön ist, setzen wir uns in die Stadt und setzen unten am Battery Park auf eine Bank und holen uns einen Karton Pizza und gucken irgendwie, wenn die Sonne hinter der Freiheitsstatue untergeht. Das ist schon traumhaft. Also da muss ich gar nicht irgendwo großartig rauffahren, sondern das ist für mich schon, das mache ich gerne. Was mir Spaß gemacht hat, ist die Fährfahrt. Also wenn du da in Queens, wie heißt es?
Nach Staten Island rüber, oder?
Nein. Die Fahrt den East River runter. Da kannst du dann, gibt's ja wirklich diese New York City Ferries und die fährt dann Roosevelt Island und runter bis zur Wall Street. Das ist toll und die kriegst du mit den ganz normalen Subway-Tickets, kannst du da fahren, die kostet also ein Apfel und ein Ei. Das haben wir im Sommer zweimal gemacht. Das ist Sightseeing at its best. Das ist großartig.
Absolut. Das ist eine Sache, die man auch den Zuhörern empfehlen kann, die man nach New York kommen oder so. Ich habe das im Sommer auch ganz oft gemacht. Ich zum Beispiel bin ein großer Fan von Williamsburg, was ja Teil von Brooklyn ist und auch direkt quasi auf der anderen Seite vom East River ist, wenn man von Manhattan aus fährt. Und da habe ich auch genau diese Fähre genommen. Das ist ja wirklich super einfach. Ist viel schöner, als wenn man dann die Subway nimmt und dann darüber fährt. Da sieht man natürlich nichts, logischerweise. Und so sitzt man da drin. Ist auch sehr convenient, weil man auch sehr schnell dann drüben ist und man hat halt den wunderbaren Ausblick auf Manhattan und auf alles andere. Und du sagst es ja selber, wenn man dann noch runter zur Wall Street fährt, man fährt im Grunde genommen komplett auf dem East River an Manhattan vorbei. Also auf jeden Fall eine super Empfehlung auch für alle, die mal herkommen.
Ja, Ja, genau. Also solche Sachen machen wir immer noch. Also die Faszination der Stadt ist immer noch unglaublich.
Das hört man auf jeden Fall bei dir raus, also diese Magie der Momente auch teilweise, dann einfach so im Alltag das aufzusaugen und dass das auch nach den, ja, jetzt doch etwas knapp 2,5 Jahren oder 1,5 Jahren schon immer noch da ist, ist schön zu hören. Du hast ja für dich selber eben auch nochmal diese Perspektive, irgendwann wieder zurückzugehen nach Deutschland, als eine beschrieben, die dir gar keine Angst macht oder eine, mit der du dich gut arrangieren kannst. Hast du denn überhaupt so, in Anführungsstrichen, so einen Planungshorizont oder so einen klaren Plan, wenn man jetzt die Uhr mal ein bisschen vorspult und dein Visum zu Ende geht, wie es dann weitergehen kann? Kannst du dir irgendwie was vorstellen oder wie ist da momentan dein Bauchgefühl?
Ich kann mir ganz viel vorstellen, aber da mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken drüber. Also ich bin ja mit zwei Töchtern hierher gefahren. Die eine hat letztes Jahr Abitur gemacht, die andere macht in anderthalb Jahren Abitur. Und das machen wir jetzt erstmal. Und dann schauen wir mal, wie die jüngere Tochter sich entscheidet, was deren Plan ist. Und dann danach werden dann meine Frau und ich halt schauen, wie wir das weitermachen. Zurzeit fühlen wir uns hier wohl. Wir haben mehr denn je das Gefühl, dass wir diese 6 Jahre gerne ausleben wollen, weil wir halt um einen großen Teil von unserer New York-Erfahrung einfach jetzt auch nicht, wir sind aber nicht dazu gekommen. Das heißt, wir haben noch die Liste, wird immer länger und wir haben einfach noch keine Zeit, sie abzuarbeiten. Also ich habe wirklich seit März verbringe ich meine Tage im Haus und im Büro. Das glaube ich wirklich sagen zu können, also so viel wie dieses Jahr habe ich in meinem Leben noch nicht gearbeitet. Wir haben die Sommerferien, ich war jeden einzelnen Tag hier, weil es so viel vorzubereiten gab, es war unglaublich. Weil wir ja Hygienekonzepte und Sicherheitskonzepte und Personalkonzepte erstellen mussten. Das war eigentlich unglaublich. Und vorgestern, es war so, jetzt haben wir mal Weihnachtsferien, dann fiel das auch ein großer Ballast. Also wir haben dann gestern habe ich noch, 10 Stunden lang deutsche Sprachdiplomprüfung abgenommen. Das machen wir auch noch nebenbei. Und jetzt reicht es dann auch. Also wie gesagt, wir haben da noch keine weiteren Pläne, das ist einfach viel zu früh.
Ich habe eine etwas philosophische Frage vielleicht, die so ein bisschen an deinen ganzen Werdegang anschließt. Jetzt hast du ja erzählt, du warst in Namibia, dann warst du wieder zurück, dann habt ihr euch relativ schnell entschieden, weiterzumachen, nach New York zu kommen und so weiter. Eine Frage, die ich auch immer wieder kriege, ist, hast du überhaupt so wirklich eine Heimat? Jetzt sagst du, du kommst aus Bremerhaven oder fühlst dich da heimatlich verbunden? Und vor allem auch damit anschließend die Frage, wie hältst du den Kontakt zu vor allem Familie und Freunde? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht mal eben so, fährst nicht mal eben mit dem Zug vorbei oder mit dem Auto am Wochenende. Wie siehst du das?
Ja, also die Heimatfrage habe ich ja beantwortet. Das ist für mich auch relativ klar. Also das ist, damit fühlt, das ist für mich auch so eine Basis, also da immer wieder hinzukommen. Und dort habe ich letztendlich Freunde, mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin und mit denen ich Dinge erlebt habe, jetzt seit 30, 40 Jahren. Das ist eine Basis, mit der ich sehr gut arbeiten kann. Und die sehe ich normalerweise, bin ich 2-3 Mal im Jahr in Deutschland.
Ah, doch so oft, okay.
Und dann kann ich letztendlich, dann mache ich immer einen Abstecher hin. Und ist immer das kennt ihr selber, wenn du gute Freundschaften hast, die du wirklich seit Jahrzehnten kennst, dann reicht das hält. Also wenn ich dann planen wir das halt immer, dann gehen wir essen, wir reden miteinander. Ich erlebe dann viele Dinge, die wir halt seit Jahren zusammen machen. Und dann mit Zoom oder FaceTime oder sowas ist das also wirklich sehr gut. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass wir nicht mehr fahren konnten. Aber da ist mir nicht bange drum.
Du siehst, Bastian, man muss sich Jahrzehnte kennen, da geht das auch nicht kaputt. Unsere gemeinsame Zukunft sieht also eher schwarz aus.
Ja, ab Folge 1000 sind wir im grünen Bereich, würde ich sagen.
Okay, da müssen wir aber noch ein bisschen dran arbeiten.
Naja, und was normalerweise auch ist, also New York ist ja durchaus auch ein beliebtes Reiseziel. Also die Freunde von zu Hause kommen hier auch gerne her.
Stimmt, ja.
So, das ist, bis der Alexander da meinte, hinziehen zu müssen.
So, das ist schon schön. Also da mache ich mir ehrlich gesagt wenig Sorgen drum. Und dann muss man halt gucken. Also ich gehe dann garantiert wieder zurück nach Bremerhaven und dann schauen wir dann, was wir dann machen.
Also das, ja, ist auf jeden Fall interessant, dass du, das hört man auch noch raus, dass du quasi doch deine Basis immer noch in Bremerhaven siehst, obwohl du jetzt ja schon auch viel unterwegs warst. Was mich eben nochmal interessieren würde, du hast gesagt, eine deiner Töchter geht auch noch zur Schule. Also du hast auch, glaube ich, ein gutes Verständnis, ja nicht nur aus deiner Rolle, aber dann auch aus der Rolle als Familienvater heraus. Wie geht's den Schülern denn mit der Situation? Du hast gerade schon erzählt, dass du selbst unheimlich viel gearbeitet hast dieses Jahr. Wie nimmst du die Situation bei deinen Schülern und jetzt insbesondere bei deiner Tochter war. Wie gehen die mit dieser ganzen Corona-Lage um?
Also die Große hat letztes Jahr Abitur gemacht. Das heißt, die war eine von den Corona-Abiturienten. Und also die waren natürlich schon sehr enttäuscht. Das ist einfach mal vollkommen klar. Und das war für die auch alles nicht besonders einfach. Weil halt, ja, also viele entscheidende Erlebnisse dieses letzten Schuljahres vom Abi-Streich bis zum Abi-Ball ausgefallen sind. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir versucht haben, das zu kompensieren. Und das haben sie auch gesehen. Trotzdem war es schade. Das Gleiche ist, jetzt ist sie hier in Amerika an der Universität. Und die machen das auch toll. Aber man hat sich so viel versprochen von diesem ersten Jahr an der amerikanischen Uni. Und in den Vorbereitungen war das so toll, wo man dann sagte, oh, dann gehen wir gemeinsam da zu den Basketballspielen, zu den Footballspielen und sowas. Und das ist einfach schade, dass das alles nicht stattfindet. Wir hoffen einfach, dass das vielleicht im nächsten Jahr dann besser wird. Die andere ist jetzt in der 11. Klasse, macht also nächstes Jahr Abitur. Die haben letztendlich dann sehr genossen, dass wir seit September wieder normal aufmachen konnten und haben diese ganzen Einschränkungen, die wir hier bei uns in der Schule haben. Und wir sind da ganz, ganz, ganz klar, also die sitzen alle an Einzeltischen, wir haben Luftreiniger in den Klassenräumen, die Fenster sind auf, wir müssen Masken tragen. Die haben sie alle letztendlich akzeptiert und auch sich da durchaus mit arrangiert, weil der Vorteil oder der gefühlte Vorteil des Zusammenseins halt dann doch sehr ganz, ganz wichtig ist. Wir hatten zum Glück hier an der Schule schon den technischen Rahmen für diesen Online- und Remote-Unterricht vorher schon sehr, sehr gut gesteckt. Das heißt, die Kinder kannten das dieses Modell der Videokonferenzen, die kannten die gemeinsamen Assignments auf ihrer Unterrichtsplattform und sowas. Das war eingeführt, dementsprechend konnten wir eigentlich über Nacht hier umschalten. Und ich glaube, gerade für die Kinder, ich sag mal so ab 7., 8. Klasse, rein akademisch hat das Angebot eigentlich keine großen Abstriche gemacht. Mhm. Trotzdem hat es natürlich für einige besser funktioniert als für andere. Das ist vollkommen klar. Und auch wir als Schule haben noch viel, oder die Lehrerinnen und Lehrer natürlich viel lernen müssen, wie man es wirklich dann im Detail macht, wenn es nicht nur mal ist, was man mal macht, sondern wenn man über Wochen und Monate ausschließlich online unterrichtet. So war es ja eigentlich nicht gedacht. Sondern es war hier eigentlich gedacht als Ergänzung zum normalen Unterricht, als eine zusätzliche Ressource, wo ich individualisiert Sachen anbieten kann. Und nicht, wo ich ausschließlich die Schüler unterrichte. Schwieriger war es sicherlich vor allen Dingen für die Eltern von den ganz Kleinen, weil natürlich da auch die Kinder dann zu Hause noch viel mehr Betreuung brauchen, um das dann durchzuhalten. Wir haben versucht, was wir konnten, aber da ist es jetzt, also ich glaube, dass da die Problematik größer ist. Umso schöner, umso zufriedener waren die Eltern halt auch, dass wir hier ganz lange ganz viel aufmachen konnten. Wir haben bei uns auf diesem Schulgelände, wir haben so ein riesengroßes Gelände, riesen Zelte aufgebaut, so Zeltdächer, wo wir den Kindergarten zum Beispiel komplett nach draußen verfrachtet haben. Ich weiß nicht, ob ihr das so diese Konzepte des deutschen Waldkindergartens kennt, da haben wir so ein bisschen was von abgekupfert, das hier für uns angepasst. Einfach damit die sich frei bewegen können, damit gerade bei den ganz Kleinen, damit das geht mit der Interaktion. Und das war großartig. Da haben wir auch viel daraus gelernt. Also auch sicherlich viele Sachen gelernt, die dann später auch unseren Unterrichtsalltag weiter verändern werden.
Ja, super. Also auf vielen, also ich finde, es kommt total rüber, auf wie viel Engagement du persönlich da reinbringst und dass man auch ja so ein bisschen aus die Not macht erfinderisch, wie es so schön heißt. Ich finde auch, klingt tatsächlich auch sehr, sehr organisiert, ohne jetzt irgendwie das Böse zu meinen, aber das Thema auch eine Luft reinigen in den Klassenzimmern, also nicht nur die Fenster aufzumachen, ist ja jetzt gerade in Deutschland wetterbedingt ein großes Thema, wie man das auch hinbekommt. Finde ich total gut, dass ihr da kreativ seid und da euch, sag ich mal, auch ohne da jemals einen Auftrag für bekommen zu haben, euch als auch Individuen, die dann den Lehrauftrag haben, so für einsetzt, dass eben sowohl die Schüler so wenig leiden wie möglich, aber eben, dass so ein Familienleben auch irgendwie wieder stattfinden kann und man dann auch dieses Soziale, was ja eigentlich jetzt das ist, was auch bei den Kleinen Kindern am meisten leidet, so gut auffängt wie irgend möglich. Ja.
Absolut, ja.
Lass also, vielleicht nochmal.
Also wir zeigen unsere Sachen ja auch auf Facebook oder auf der Homepage. Also wer mal gucken möchte von den Zuhörern, die haben, also gerade bei den Kleinen, haben tolle Sachen gemacht. Da kann man schön sehen, die kleinen Videos, die unser Chor gemacht hat, weil die natürlich nicht gemeinsam singen dürfen, aber die Chorleiterin hat tolle Collagen gemacht, wie die gemeinsam singen, die Kinder. Also da haben die Lehrerinnen und Lehrer hier alle sich auch wirklich tolle Sachen ausgedacht. Das ist wirklich großartig. Und das, da bin ich stolz drauf. Ich habe hier ein Kollegium, die ziehen mit. Also die machen, weil sie auch diese Verantwortung für die Kinder echt spüren. Und das ist großartig.
Das können wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken. Also da die Links reinpacken, damit die Leute dann auch direkt, also die Zuhörer direkt die Möglichkeit haben, da drauf zu klicken und dann ja, sich das mal gerne anzuschauen. Und genau.
Ja, lass uns noch mal den Bogen schlagen zurück zu dir, Lars. Nachdem der Alex das ja auch schon mit einer philosophischen Frage versucht hat, möchte ich mich da auch noch mal ranwagen. Und zwar, was ich ja total beeindruckend finde, ich meine, du bist jetzt auch keine 20 mehr und hast trotzdem immer noch diesen unglaublichen Hunger und diese Energie auf was Neues, auf Abenteuer, auf andere Kulturen, auf ja, einfach das Neue und Ungewohnte. Kannst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Tipps mitgeben oder einen Tipp? Wie hältst du das frisch? Was ist es, das bei dir dir den Antrieb gibt, deine Motivation? Woher ziehst du die?
Also erstmal, also vielen Dank für die Blumen. Ich muss sagen, also seit mehreren Wochen ist mein Bedürfnis nach Neuem, Ungewohnten durchaus gestillt. Also ich bin morgens komme ich immer in die Schule und setze mich erstmal zu meinem Stellvertreter und wir besprechen so ein bisschen. Und wir beide äußern also jetzt regelmäßig diesen Wunsch, lass uns mal bitte eine ganz langweilige Woche haben. Das wäre eigentlich jetzt mal toll. ist uns leider nicht vergönnt gewesen. Ich glaube, man wird Schulleiter, weil man diese Mischung mag. Also das heißt, ich habe viel Vertrautes, also ich meine die Tatsache, dass man Beamter ist und sowas, gibt einem sehr viel Sicherheit. Auf der anderen Seite kann ich sehr viel Möglichkeiten machen. Und ich habe selber, wie gesagt, zwei Töchter. Ich weiß, wie wichtig die Einrichtung einer Schule ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in der Gesellschaft insgesamt die Bedeutung von Schule nicht wirklich hoch genug einschätzen. Ich finde, gerade was in Deutschland passiert, teilweise mit dem Stand der Lehrerinnen und Lehrer, also den Ruf, die Anerkennung, die wir haben, das finde ich hochproblematisch. Weil es letztlich ein Job ist, der so wichtig ist und der so viel auch so viel bewirken kann. Und das macht mir ganz, ganz viel Spaß. In diesem Setting hier an der Schule im Ausland, wo das auch wirklich klappt. Also wir haben uns, wie gesagt, die ganzen Sommerferien um die Ohren gehauen, damit wir hier ein Konzept erstellen können, was Schule sicher und möglich macht. Und es war einfach großartig, als das dann wochenlang super geklappt hat. Und dann hat man das Gefühl, man wird dafür auch belohnt. Und das ist, das, ich glaube, das hält mich einfach wach. Ich liebe die Herausforderung des Auslandes. Sofort herzukommen mit dem, was ich so an Vorstellungen habe und die dann nochmal gegenzuchecken. Passt das hier so? Klappt das? Stimmt das überein mit dem, was wir hier machen? Das finde ich toll. Und letztendlich, ja, ich meine, ihr habt recht, ich bin jetzt Anfang 50. Das heißt, schon so in dieser zweiten Hälfte des Berufslebens auch. Aber was mir hilft, ist, dass wir ich als Person, aber wir als Familie letztendlich unser Leben auch so in Etappen haben. Ne? Also es gibt natürlich mein Leben vor meiner Ehe, es gibt dann das Leben vor Namibia, dann gibt es unser Leben in Namibia, dann gibt es unser Leben nach Namibia, dann gibt es das Leben vor New York, in New York. Das macht das alles irgendwie so ein bisschen länger.
Das ist auch ein neues Projekt auch.
Dann, ja, ne? Genau. Das finde ich das Spannende für mich. So machen wir das für uns. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Modelle, wie man das machen kann. Aber das macht uns ganz, ganz viel Spaß.
Lars, super spannend, was du erzählst. Wir kommen langsam aber sicher zum Ende. Wir haben noch eine abschließende Frage an dich und zwar: Was sind deine ultimativen Empfehlungen für Auswanderer mit Kindern, meinetwegen auch werdenden Eltern, die sich zu so einem Schritt entscheiden möchten, eventuell?
Oha. Ich könnte natürlich erstmal Werbung in eigener Sache machen, das würde ich natürlich auch gerne tun. Und sagen, sich die richtige Schule auszusuchen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig.
Ich habe gehört, die in New York ist ganz toll, die deutsche Schule.
Ja, genau. Aber ich will das, gar nicht so ausschließlich machen, weil es gibt letztendlich ganz, ganz viele, tolle Schulen hier in New York. Und wenn ich als Eltern rüberkomme und gibt es durchaus auch Argumente, und das sage ich jetzt, obwohl ich natürlich meine eigene Schule damit so ein bisschen Konkurrenz mache, aber man könnte auch argumentieren, naja, gehen wir mal an die von den tollen amerikanischen Highschools und gucken uns das mal ein Jahr lang an. Langfristig machen wir ein tolles Angebot. Und wenn man dann sozusagen, wenn dieser schulische Erfolg und der Übergang nach Deutschland wichtig ist, dann ist das hier sicherlich irgendwie eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Also ich glaube in der Tat, man muss sich, wenn wir mal Corona ausblenden, man muss sich vor New York eine ganz realistische Einschätzung machen, wie aufwendig das Leben in New York ist. Das habe ich unterschätzt, obwohl meine Version fast noch eine ganz, ganz einfache war, weil die Schule für mich viel gemacht hat. Aber ich glaube, mitzukriegen, dass viele Familien da in diesem ersten Jahr damit wirklich ganz, ganz große Schwierigkeiten haben. Weil es gibt unendlich viele Dinge zu berücksichtigen, umzusetzen, zu bezahlen. Das ist einfach, also das Bezahlniveau hier in der Stadt ist für mich immer noch wieder unfassbar. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen, dass man sich, gerade wenn man mit Familie kommt, dass man das im Blick behält. Weil ich glaube, auch miterlebt zu haben, dass Familien hier dann schon relativ große Schwierigkeiten hatten. Aber die Informationen gibt es ja, man muss sich halt drum kümmern. Ja. Das andere ist letztendlich mit ganz offenen Augen zu schauen. Das Überraschende ist, die Amerikaner sind halt dann doch anders, und das ist jetzt natürlich eine Plattitüde, aber das ernst zu nehmen, das zu akzeptieren und das wertzuschätzen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich weiß, wie meine Töchter am Anfang durchaus 2, 3 Momente hatten, wo sie enttäuscht waren, weil sie nach ersten Begegnungen mit Menschen, die sehr, sehr freundlich und sehr, sehr offen waren, dann enttäuscht waren, dass diese Menschen dann doch nicht sofort die allerbesten Freunde waren. Und das, was zu interpretiert haben, also in so einen Vorwurf umgewünscht haben. Ich habe gesagt, da tut ihr den Menschen einfach nicht recht. Weil es ist einfach, hier gibt es eine andere erste Freundlichkeit, die macht das Ankommen sehr, sehr leicht. Aber sie ist gar nicht so gemeint, als wäre das Freundschaftsangebot für auf Lebenszeit. Das heißt, wir als Deutsche haben das dann falsch verstanden. Und wir müssen uns wirklich anschauen, wie ist das gemeint, wie funktioniert das hier? Und ich glaube, dann ist Amerika, also dann ist New York vor allen Dingen, ganz, 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 ganz toll auch für dazugereiste Ausländer. Das ist das, was ich glaube, was wir uns alle hinter die Ohren schreiben müssen, dass New York nicht Amerika ist. Das ist mal vollkommen klar. Also ich war als Austauschschüler ein Jahr in Dayton, Ohio. Das ist eine andere Welt. Und wenn wir sozusagen urteilen über Amerika und wenn wir uns Eindrücke verschaffen von Amerika, dann muss man aufpassen. Es gibt also aus meiner Sicht nicht das Amerika, sondern es gibt ja ganz, ganz viele. Und New York ist da sicherlich ganz, ganz speziell.
Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort, lieber Lars. Ich sag mal, auch für den Alex von meiner Seite schon mal echt ganz, ganz lieben Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast für uns, ich glaube, und fand, da war unheimlich viel dabei, sowohl zu dir persönlich, zur Situation an einer deutschen Schule in New York, auch wie das so ist, als Lehrer aus Deutschland im Ausland zu arbeiten, aber auch Corona, also wir haben echt super viele interessante Dinge gewinnen können, fand ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Podcast mache mit einem Schulleiter, da muss ich auch sagen. Du hast meine Erwartungen echt bei weitem übererfüllt und übertroffen, muss ich sagen, hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, und möchte einfach nochmal Danke sagen. Ich würde sagen, Alex, bevor du gleich ansetzt, dir gehören dann natürlich auch gern die letzten Worte, lieber Lars.
Die letzten Worte soll Alex machen, der hat angefangen, der muss auch aufhören.
Alex, du weißt nicht, was du dagegen tust. Bist,
komm gerne mal vorbei und schau dir die Schule selber an. Also, dass wir bis herzlich eingeladen, hier mal zu schauen. Das vielleicht interessiert es ja. Ansonsten, ja, also vielen Dank für die Gelegenheit. Ich bin halt begeistert von dem, was wir hier tun. Darum macht es mir überhaupt gar nichts aus, am Sonntagmorgen mit euch über solche Sachen zu sprechen.
Cool, ja, also Lars, du hast ja gerade eben das Fass aufgemacht. Bastian fängt jetzt schon das Schwitzen an, wenn man mir das letzte Wort gibt und ihr jetzt nicht mehr redet, dann ist das immer schlecht. Nein, ich will mich auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Das war echt eine sehr, sehr coole Folge und ich glaube, da war auch ganz viel dabei für unsere Zuhörer. Auch wahnsinnig spannend, was du privat einfach so in deinem Leben erlebt hast und Respekt, wie ihr auch mit der Situation an der Schule umgegangen seid. Ich persönlich nehme auf jeden Fall die Einladung an, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Einfach auch in alter Liebe zu einer deutschen Schule im Ausland, um mal zu sehen, wie das hier aussieht. Wenn Bastian es im kommenden Jahr dann vielleicht doch mal rüber schafft, dann kommen wir vielleicht auch mal gemeinsam vorbei. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß, also mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, Bastian, dir bis zum nächsten Mal. Lars, dir vielen Dank.
Alles klar, macht's gut, bis dahin.